Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich. Heute ist uns die Psychotherapeutin und Krimi-Autorin Angelique Mund aus Hamburg zugeschaltet. Guten Morgen, Frau Mund.
Schönen guten Morgen.
Frau Mund, für Ihre Krimis haben Sie eine Psychotherapeutin erfunden, die mit ihrer Sicht auf die Fälle dann ganz entscheidend zur Aufklärung beiträgt. Und diese Tessa, die sammelt besonders geformte Steine, die sie gefunden hat. Und diese Steine beschreiben für sie ihre Patienten. Hat die Tessa sich das von Ihnen abgeguckt? Haben Sie auch solche Steine?
Ja, ich befürchte, das habe ich meiner Tessa neben der Fachkompetenz mitgegeben. Ich liebe die Ostsee sehr und wir Psychotherapeuten sehen ja nicht nur die Symptomatik von ganz normalen Menschen, sondern wir versuchen, die Persönlichkeit zu erfassen, das, was diesen Menschen ausmacht. Und ich finde, Steine sind sehr individuell und haben eine Persönlichkeit, ob es Bernsteine sind oder Hühnergötter, ob es helle oder dunkle Steine sind. Da kann die Tessa schon versuchen, diesen Patienten abzubilden. Und schön schaut es auch noch aus.
Aber wo sind denn die Steine bei Frau Mund? Ich stelle mir das seltsam vor, wenn die in der Praxis auf dem Regal lägen und dann denkt jemand, der bei Ihnen in Behandlung ist, ich bin der kleine Knubbel da rechts außen.
Tatsächlich habe ich so eine Semmelmolle auf der Fensterbank stehen. Das ist so ein langgezogenes Holzbrett, wo die Bäcker früher ihre Brötchen drauf gebacken haben. Und auf dieser Semmelmolle liegen also verschiedenste Steine. Und ich finde das nicht nur sehr dekorativ, sondern es hat eben für mich einen tieferen Bezug.
Mhm. Angelique Mund arbeitet als Psychotherapeutin mit Menschen, die unter Ängsten, Depressionen und Traumafolgen leiden. Darüber hinaus hat sie 12 Jahre Erfahrung in einem ganz schwierigen Ehrenamt. Im Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes musste sie Nachrichten überbringen, die das ganze Leben eines Menschen verändern in einem Moment. Todesnachrichten nämlich. Ihre Erfahrungen schildert sie in einem Buch, Erste Hilfe für die Seele, heißt es. Frau Mund, in welchen Situationen wurden Sie gerufen?
Also wir überbringen tatsächlich Todesnachrichten zusammen mit der Polizei in die Familien, die bislang eben nicht wussten, dass eine Katastrophe passiert ist. Wir werden immer dann gerufen, wenn Gewaltverbrechen passiert sind oder es Tote gab, also schwerste Verkehrsunfälle, Arbeitsunfälle, aber auch der plötzliche Herztod im öffentlichen Raum. Also immer dann, wenn plötzlich und unerwartet ganz, ganz schlimme Dinge passieren und die Betroffenen entweder die Katastrophe überlebt haben, also bei Gewaltverbrechen beispielsweise, Vergewaltigung, Geiselnahme, Raubüberfall, so etwas, oder die Angehörigen betreut werden müssen, die in dieser Situation plötzlich konfrontiert werden mit dem Tod. Vielleicht auch sogar mit dem gewaltsamen Tod.
Wenn Sie so eine Todesnachricht an jemand völlig Ahnungslosen überbringen müssen, an der Tür klingeln, was ist der schwerste Moment? Sie wissen ja gar nicht, wer Ihnen aufmacht.
Ja, und das ist vielleicht auch der schwerste Moment. Die Sekunde, bevor Sie sich entscheiden, jetzt die Klingel zu drücken, das Herz rast, Sie wissen, Sie zerstören das Leben des Menschen, der Ihnen jetzt die Tür öffnet. Sie wissen nicht, wer Ihnen die Tür öffnet. Das kann ein ruhiger Familienvater sein. Sie können aber auch in einen Kindergeburtstag reingeraten. Wir können ja nicht vorher anrufen und Bescheid sagen, dass wir kommen, sondern dieser Moment, bevor die Tür sich öffnet, der ist für mich der schwerste.
Ist Ihnen das mal passiert? Da kamen Sie in einen Kindergeburtstag und ja, das Geburtstagskind hat vielleicht sogar selber geöffnet?
In der Tat, richtig. Echt? Ein 10-jähriges Mädchen, was mit einem Teller voller Schokomuffins vor uns stand und die Polizisten anstrahlte, weil sie dachte, das gehört zu ihrem Geburtstag. Die Erwachsenen ahnten natürlich in der Sekunde, was passiert ist, weil der Familienvater fehlte bei dieser Feier. Und natürlich wissen dann alle Erwachsenen, dass etwas Schlimmes passiert ist. Das Kind noch nicht, die ahnen ja nichts. Mhm. Und wenn die Betroffenen erst einmal reagieren, wird es für mich leichter, weil dann kann ich mich darauf einstellen. Aber der Moment vorher, der ist für alle wirklich sehr, sehr stressig.
Daran gewöhnt man sich wahrscheinlich nie, auch wenn man noch so professionell ist.
In der Tat. Und das sollte man auch nicht, denn dann wird es ja womöglich zur Routine oder man stumpft ab oder ähnliches. Das sind menschliche Ausnahmesituationen und da müssen wir unbedingt menschlich bleiben. Und das heißt, dass man selber genauso berührt und verunsichert und gestresst ist wie diejenigen, die die Nachricht jetzt bekommen.
Was ist denn in diesen allerersten Momenten das Wichtigste?
Tatsächlich die Reaktion der Betroffenen erstmal auszuhalten. Also die Polizei muss ja leider die Worte aussprechen. Wir müssen ihnen mitteilen, dass, ich sage jetzt mal ein Beispiel, ihr Mann verstorben ist oder ihr Kind auf dem Weg zur Schule einem Verkehrsunfall zum Opfer gefallen ist. Und dann müssen wir abwarten. Wir dürfen nicht gleich weiterreden. Wir dürfen im Grunde erstmal nicht viel tun, weil diese Nachricht, diese unfassbare Nachricht muss ja erstmal ankommen bei unserem Gegenüber. Und wir müssen es aushalten, uns selber auch nicht zu trösten, indem wir anfangen zu reden oder irgendetwas zu tun, sondern wirklich nur für diesen Menschen da zu sein und zu schauen, wie reagiert der jetzt. Und da ist alles möglich. Alles, was Sie sich auch nur im Leben vorstellen können, ist in dieser Situation normal.
Ich habe in Ihrem Buch gelesen, dass Sie sich nach Möglichkeit das Opfer zum Beispiel von einem Mord vorher anschauen, bevor Sie zu den Angehörigen gehen. Warum ist das für Sie wichtig?
Also es gibt zwei Aspekte dabei. Das eine ist, bevor die Betroffenen ihren Verstorbenen sehen, muss ich sie darauf vorbereiten. Gerade wenn es vielleicht Verletzungen gibt oder Anblicke, die ungewohnt sind. Diese Orientierung vorher ist einfach hilfreich. Das ist sozusagen der Anteil der Betroffenen, aber auch ich selber muss mich ja unter Umständen erst an diesen Anblick gewöhnen. Es kann ja theoretisch vorkommen, dass dort ein Verstorbener liegt, der meinem Bruder ähnelt oder meinem Ehemann oder ähnliches. Und dann muss ich ja erstmal mit meinen Gefühlen zurechtkommen. Deswegen dieser Puffer, erst einmal sich selber an die Situation zu gewöhnen und dann die Betroffenen begleiten zu können, weil ich sozusagen aus der Situation schon wieder raus bin, emotional, das ist ganz, ganz wichtig.
Und dann begleiten Sie die Opfer, die überlebenden Opfer, so nenne ich die Angehörigen mal.
Die Betroffenen,
die Betroffenen, ja. Dann auch, wenn Sie sich das Mordopfer zum Beispiel anschauen, identifizieren müssen, überhaupt diesem Toten begegnen. Wollen das eigentlich alle Ihre Liebsten nochmal sehen, wenn die womöglich durch zig Messerstiche schwer zugerichtet sind?
Nun, versuchen Sie es einmal sich selber vorzustellen. Da klingelt die Polizei bei Ihnen und sagt Ihnen, Ihr Kind ist getötet worden. Das glaubt natürlich niemand. Und 99% sagen ich, wo ist mein Kind? Ich möchte sofort zu ihm und das machen wir auch möglich. Angehörige müssen die Verstorbenen niemals identifizieren. Darum geht es nicht. Das tut die Polizei. Stellen Sie sich vor, wir würden jemandem Falschen die Todesnachricht überbringen.
Oh Gott, ja, eben. Stimmt.
Ja, das wird vorher identifiziert und nicht, wie wir es aus dem Fernsehen kennen, dass die Angehörigen das tun. Das ist unvorstellbar. Und gerade wenn etwas so plötzlich und unvorhergesehen passiert, müssen wir uns überzeugen, ist es wirklich mein Kind, meine Frau, mein Mann? Ich muss sie sehen. Und Angehörige sehen nicht die Verletzungen. Angehörige sehen, ja, ich sag's mal pathetisch, mit Liebe, ja, ist es mein Kind? Davon abgesehen, dass man Verletzungen ja auch abdecken kann oder ähnliches. Und natürlich, wenn jemand das nicht möchte, ist es vollkommen in Ordnung. Man kann das auch später beim Bestatter vielleicht nochmal nachholen. Aber wie gesagt, die meisten, wenn es so plötzlich und unverhofft passiert, wollen sofort zu ihren Angehörigen. Und das versuchen wir möglich zu machen.
Ich habe mich gefragt, wie lang so ein Einsatz dauert. Wie lange dauern die ersten Momente, die ersten Stunden? Wann gehen Sie wieder?
Ja, also ich kann jetzt natürlich mich rausreden und sagen, es dauert so lange, wie es dauert. Ich würde sagen, unter 2 Stunden ist es selten möglich, so eine Nachricht zu verdauen, seitdem die Beziehungen waren sehr distanziert. Die maximale Stundendauer, die ich in meinen Einsätzen hatte, war 12 Stunden. Und ich glaube, dann muss man einfach sagen, tritt auch sowas wie eine Erschöpfung bei allen Beteiligten an. Und das braucht einfach eine Regenerationsphase, vielleicht auch ein kurzer Schlaf, aber zumindest mal ruhen, Licht aus, zur Ruhe kommen. Und dann kann vielleicht nochmal am nächsten Tag was weitergehen. Aber 12 Stunden, das ist schon verdammt lang. Und dann ist man einfach, sind alle Beteiligten sehr erschöpft.
Und dann sind womöglich auch schon Freunde, Verwandte da, denn sie sind ja bei aller Einfühlsamkeit und bei aller ersten Nothilfe auch ein fremder Mensch.
Ja, da haben Sie völlig recht und sagen was ganz Wichtiges. Ich bin fremd. Und es gibt uns, weil leider doch viele Angehörige, Freunde, Kollegen, Nachbarn sofort reagieren mit, oh Gott, da kann ich nichts tun, das halte ich nicht aus, da kann ich nicht helfen. Deswegen kommen Fremde. Aber natürlich versuchen wir als auch eins der wichtigen Aufgaben in der Betreuungszeit, das soziale Umfeld zu aktivieren. Jeder Freund, jeder Verwandte, jeder Nachbar ist besser als ein ganz Fremder.
Angelique Mund hilft in Situationen, in denen es keinen Trost geben kann. Die Psychotherapeutin versucht dann, Menschen wenigstens aufzufangen. Wenn Eltern sterben, stirbt die Vergangenheit. Wenn Partner sterben, die Gegenwart. Wenn Kinder sterben, stirbt die Zukunft. So heißt es in Angelique Munds Buch Erste Hilfe für die Seele. Sie hat 12 Jahre lang für das Kriseninterventionsteam des Deutschen Roten Kreuzes gearbeitet. Frau Mund, wenn die Zukunft stirbt, also Kinder beteiligt sind, sind das für Sie die schlimmsten Situationen oder kann man das gar nicht so abwägen?
Ich finde es schwer, das abzuwägen. Aber natürlich berühren uns Kinder sehr, weil sie ja so schutzbedürftig sind und weil, wenn ihnen Schreckliches passiert, dieser Schutz ganz offensichtlich ja versagt hat. Auch Kinder als Betroffene sind schwer auszuhalten. Also wenn zum Beispiel ein Geschwisterkind verunglückt ist oder wir Kindern die Todesnachricht ihrer Eltern überbringen müssen, gerade kleinen Kindern. Es berührt uns im Allerinnersten und auch ich sitze dann manchmal da und weine zusammen mit den Kindern. Ich schluchze ja nicht, ich verzweifle nicht, aber diese Situation ist eben schwer auszuhalten.
Wie informiert man ein Kind?
Unbedingt in kindgerechter Sprache. Tatsächlich haben Kinder viel, viel besser als Erwachsene einen Schutzmechanismus. Sie fragen immer nur das, was sie auch aushalten können. Sie sind also in der Betreuung auch viel länger und viel intensiver. Sie spielen zwischendurch, dann kommen sie wieder an und wollen etwas wissen. Vielleicht als Beispiel, das Schlimmste, was man sich vorstellen kann, der Papa tötet die Mama und die kleinen Kinder müssen jetzt darüber informiert werden. Je nach Alter der Kinder haben die ja noch gar kein Todesverständnis, weil sie keinen Unendlichkeitsbegriff haben. Die wissen nicht, dass Tod heißt, die Mama kommt wirklich nie wieder, sondern sie ist jetzt nicht da. Und insofern sind sie von dem Tod selber gar nicht so schockiert oder angefasst, sondern eher so Trennungsängste, Verlassenheitsängste. Wo schlafe ich heute Nacht? Wer deckt mich zu? Wer kocht mir mittags mein Essen? Und da wird so die ganze Seelennot dieser kleinen Geschöpfe deutlich.
Wer deckt mich zu? Das vergisst man nicht. Sie sind bei solchen Einsätzen nie allein, Frau Mund. Es ist immer ein Polizist oder eine Polizistin dabei. Gibt es eigentlich klare Regeln? Gibt es eine Aufgabenverteilung?
Also die Polizei ist immer nur dann dabei, wenn wir eine Todesnachricht überbringen, weil das eine hoheitliche Aufgabe der Behörden ist. Ansonsten fahren wir durchaus auch alleine irgendwohin. Es gibt eine klare Aufgabenteilung, weil der Überbringer der schlechten Nachrichten, das war schon im alten Rom so, geköpft wird und also nicht trösten kann. Die Polizei bestätigt sich noch einmal die Identität desjenigen, der die Nachricht bekommen soll und überbringt sie dann. Ich halte mich im Hintergrund und wenn die Reaktion einsetzt, dann tauschen wir praktisch. Ich trete nach vorne und übernehme die Betreuung und die Polizei kann etwas zurücktreten.
Es gilt aber für Polizisten als die zweitstressigste Situation nach Schusswaffengebrauch, also das Überbringen einer Todesnachricht. Müssen Sie sich da gelegentlich auch um die Polizisten kümmern?
Ja,
vielleicht.
Ja, tatsächlich. Die Polizei kennt es ja eigentlich nur, dass sie gerufen werden, wenn irgendetwas passiert ist und das Ereignis hat stattgefunden und sie sollen Ordnung reinbringen, was immer es ist. Das ist die einzige Situation, wo es umgekehrt ist. Die Welt ist in Ordnung und heil und fröhlich und glücklich und in dem Moment, wo sie klingeln, zerstören sie alles. Das ist auch für die Polizeibeamten ein großer Stressfaktor. Sie wollen das nicht. Sie müssen etwas tun, was ihnen wirklich zutiefst widerstrebt. Und wir bereiten uns in der Tat darauf vor, indem wir das vorher noch einmal ganz kurz durchgehen. Wen können wir hinter der Tür erwarten? Wie reagieren wir, wenn ein Kind aufmacht? Was machen wir in welchen Situationen? Und hinterher, ich bin ja dann bei den Betroffenen und die Polizei geht recht zügig wieder. Aber es kann durchaus vorkommen, dass, ja, ich nehme mal als Beispiel nach einem plötzlichen Kindstod, ich also erfahre, dass der junge Polizist werdender Vater ist und die junge Polizistin auf dem Streifenwagen vor einem Jahr Mutter geworden ist. Da sage ich dann sofort, bitte geht nicht aus dem Dienst, ich komme hinterher nochmal vorbei und wir sprechen nochmal.
Mhm. Was machen Sie eigentlich nach so einem Einsatz?
Als Psychotherapeutin habe ich natürlich ein bisschen meine Strategien, wie ich auch mit großen Emotionen umgehe. Es gibt auf verschiedensten Ebenen Maßnahmen, die ich treffe. Auf einer Handlungsebene sage ich mal, ich wechsle meine Kleidung. Also ich verabschiede mich von diesem Einsatz im wahrsten Sinne des Wortes, indem ich andere Kleidung anziehe. Ich kann gut mich von Gefühlen distanzieren, wenn ich versuche, Worte dafür zu finden. Ich schreibe. Das ist ja etwas, was wir eigentlich alle tun. In der Jugend fangen wir an, Tagebuch zu schreiben. Das ist nichts anderes, als die Gefühle zu verbalisieren und dadurch kriegen wir etwas Distanz zu ihnen. Und das funktioniert tatsächlich auch bei mir sehr, sehr gut.
Und diese Aufgabe, die muss Ihnen ja auch etwas geben, also bei allen Situationen, an die man sich nie gewöhnt, bei aller Professionalität, sonst bleibt man ja nicht so lang dabei. Was gibt es Ihnen?
Ja, Sie haben vollkommen recht. Ich werde natürlich oft gefragt, warum tust du dir das bitte schön an? Es ist eine schwierige Frage, weil wenn man das nicht selber erlebt hat, es vielleicht nicht nachzuvollziehen ist. Aber diese Einsätze berühren mich zutiefst und ich habe wundervolle menschliche Reaktionen kennengelernt in den schwärzesten Stunden des Lebens und sie machen mich für mein Leben ganz demütig. Ich bin einfach so froh, gesund zu sein, liebe Menschen um mich herum zu haben, ein Heim zu haben und kann viel mehr Dinge des Alltags achtsam genießen, seitdem ich weiß, wie schnell es vorbei ist.
Mhm. Bei Lesungen aus diesem Buch, Erste Hilfe für die Seele, bemühen Sie sich, habe ich gehört, immer ein bisschen fröhlich aufzuhören und mich sofort gefragt, wie geht das?
Ja, so richtig kriege ich es ehrlich gesagt, glaube ich, auch nicht hin. Also das Thema ist berührend, aber ich habe auch in meinem Buch versucht darzustellen, es ist nicht die große Kunst, diese Menschen auszuhalten. Also wir müssen nicht Psychotherapeuten sein, um diese Arbeit machen zu können. Wir alle haben Nachbarn, Freunde, Kollegen, Sportkameraden, die in ihrem Leben so ein schlimmes Ereignis erlebt haben. Und wir brauchen eigentlich einfach nur da sein. Und ich möchte vermitteln, auch in diesen Lesungen, das könnt ihr alle. Seid menschlich, dann ist schon eine Menge getan. Stellt eine Hühnersuppe hin, jeden Tag. Das hilft den Betroffenen.
Was tun, selber etwas tun und da sein.
Ja.
Frau Mund, schauen wir mal auf Ihr Leben. Gibt es eigentlich Menschen, die den Keim dafür gelegt haben, für das, was Sie dann viele Jahre machen, was Sie heute machen?
Oh ja, da muss man vielleicht gucken, welchen Teil. Ich sage immer, ich habe drei Leben. Also ich bin Psychotherapeutin, da mit der Psychologie und dem, wie die Menschen so sind, das fand ich schon in der Schule interessant. Die Krisenintervention und die Arbeit mit diesen Menschen kam so ein bisschen aus der Psychotherapie, aber auch, weil ich eine Affinität hatte zu Kriminalromanen und auch dort sozusagen menschliche Grenzsituationen mich interessiert haben, also nicht der Täter und was da passiert, sondern wie gehen wir damit um, wenn Schreckliches passiert. Mhm. Ja, und ich schreibe auch genau über diese ganzen Dinge. Es ist für mich so wie eine Einheit. Da werden Emotionen verarbeitet, die durch so ein schreckliches Ereignis, beim Krimi ist ja in der Regel ein Mord, verursacht worden. Und ich gucke mir genau an, wie gehen die Menschen mit diesen Gefühlen um.
Zum literarischen Morden kommen wir noch, aber gehen wir erstmal an den Anfang Ihrer Biografie. Frau Mund, eine Hamburgerin, 1966 geboren und offenbar höchst sesshaft. Sie haben sogar den ersten Studienplatz für Psychologie abgelehnt, weil es nach Trier gehen sollte. Was ist an Hamburg so toll und an Trier so schlimm? Obwohl, letzteres wissen Sie ja gar nicht.
Furchtbar, wie sich das anhört. Aber tatsächlich, wir Hamburger kleben ein bisschen an der Scholle. Und ich liebe einfach das Meer so sehr. Wir haben hier in Hamburg ja einfach diesen Vorteil, dass wir sowohl die Ostsee als auch die Nordsee haben. Und damals war ich hier sehr verbunden, auch in der Arbeit, und meine Eltern schon in den 60er Jahren, bevor ich geboren wurde, ein Haus an der Ostsee. Und Trier kannte ich nicht. Ich wusste nicht mal, wo das liegt, und habe gesagt, nein, was soll ich da? Ich werde auf gar keinen Fall die See verlassen. Wenn da kein Meer in der Nähe ist, dann kann ich da nicht hingehen.
Also wir entschuldigen uns schon mal bei allen Trierern. Ne? Sie können das gar nicht beurteilen. Ach, Mensch, Sie sind einfach Hamburgerin.
Aber ganz furchtbar, ja.
Warum nennt jemand ein Hamburger Mädchen Angelique?
Ja, da ist vielleicht, ich weiß es nicht, die Wiege meiner schriftstellerischen Tätigkeit. In den 60er Jahren waren die Angelique-Bücher von der Anne Golland ganz en vogue. Und meine Mutter hat die mit Herzblut gelesen. Und als sie dann ihr kleines Mädchen im Arm hielt, hat sie sofort gesagt, die schaut doch aus wie eine Angelique. Und so bin ich also nach diesen Romanen benannt worden.
Finden Sie das schön?
Heute ja, also als Erwachsene fand ich den Namen sehr außergewöhnlich und interessant einfach. Als Kind war es natürlich eine Katastrophe, weil kein Mensch konnte ihn aussprechen, geschweige denn schreiben. Und so hatte ich diverse Spitznamen, die Kinder sich ausgedacht haben, damit sie nicht dieses schwierige Wort Angelique schreiben müssen.
Und vielleicht möchte man auch nicht nach einer blond gelockten Adligen, die verheiratet wird, darum geht es, glaube ich, habe nochmal nachgeschlagen, benannt werden. Also wenn man dann in die Pubertät kommt und vielleicht auch ein bisschen revoluzzerhaft da drauf ist, muss ja nicht gleich ein Trauma geben, aber vielleicht möchte man das auch nicht so gern.
Also vielleicht möchte man es nicht so gern. Ich bin noch einen Schritt weiter gegangen. Ich habe diese Bücher einfach erstmal nicht gelesen. Nach dem Motto, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Ich habe mich damit nicht beschäftigt. Die anderen Kinder Gott sei Dank auch nicht. Wir hatten andere Dinge im Kopf, aber
dann ging alles gut.
Es ging alles.
Sie machen heute auch ab und zu, ich sag mal, psychologische Filmberatung bei Fatih Akin zum Beispiel. Erzählen Sie uns doch mal, was können Sie denn da leisten und helfen?
Ja, das war sehr spannend. Der Fatih Akin hat für seinen Film Aus dem Nichts recherchiert, was passiert, wenn also eine Bombe hochgeht, was die Polizei macht und wie die mit den Angehörigen umgeht. Und bei diesen Recherchen hat die Polizei immer wieder wohl gesagt, ja, dann rufen wir die Frau Mund, dann kommt Angelique und dann fragen wir die und dann bringen wir die dahin. Und er sagte, wer ist denn das? Hat sich also informiert und dann riefen die bei mir an, ob ich mal vorbeikommen könnte, etwas darüber erzählen. Und ich habe es dann dem Regieassistenten erzählt und der sagte, Mai, das ist so kompliziert. Kannst du das vielleicht selber spielen? Wir brauchen so eine Kriseninterventionshelferin. Ja, und dann habe ich gedacht, naja, bevor ich mich schlagen lasse, in einem Fatih Akin-Film mitzuspielen, habe ich das gemacht. Und das war natürlich ganz aufregend und eine ganz tolle Erfahrung, vor Ort mit der Diane Kruger zu spielen, aber auch einfach in diesem Setting zu sein. Und es klappte so gut, dass er mich bei seinem nächsten Film, Der Goldene Handschuh, gefragt hat, ob ich diesmal in einer etwas anderen Rolle, nicht als Komparsin, sondern als Beraterin für die Darsteller zur Seite stehen kann, weil es ja doch um exzessive Gewaltszenen ging. Und das habe ich auch gemacht. Ich war an sehr vielen Drehtagen vor Ort und habe versucht, so gut es geht, zu unterstützen. Auch ihn, also wir haben sehr gute Gespräche geführt über das, was er seinen Schauspielern da abverlangt. Ja, und wie er dann so ist, sagt er, Mensch, ich brauche jetzt noch eine Nonne. Kannst du nicht eine Nonne spielen?
Also das ist wirklich ein weites Spektrum. Also Kriseninterventionspsychotherapeutin, dann der eigene Praxis. Vorher haben Sie in der Klinik gearbeitet, Bücher schreiben Sie auch noch. Also
man muss alles mitnehmen, man dann muss ist alles das Leben mitnehmen. Spannend.
Aber zugleich kriegen Sie wohl die Work-Life-Balance ganz gut hin. Also von Kindheit an ein Ferienhaus an der Ostsee. Und da sind Sie offenbar auch ziemlich regelmäßig. Wie bringen Sie denn das auch noch unter?
Ja, da tanke ich Kraft auf. Also das ist mein Energiefass, was dort aufgefüllt wird. Wir versuchen schon, wenn es irgend geht, am Donnerstagabend zu fahren und erst Montagmorgen wieder nach Hamburg rein. Dort schreibe ich auch. Also das ist mein Hauptschreibsitz. Und ja, das Meer, wir wohnen direkt am Meer. Wir haben wirklich 20 Meter. Das füllt alle Energien wieder auf. Und da kann ich mich erholen von allem. allem, was mich unter der Woche gefordert, berührt oder vielleicht auch angestrengt hat.
Was ist Ihnen das Meer ganz konkret? Gucken Sie drauf? Gehen Sie spazieren? Oder was macht das Meer mit Ihnen?
Ja, also mich können Sie an den Strand setzen. Ich kann auch Wellen zählen. Ich gucke, da passiert ja auch ganz viel. Es ist wie Fernsehgucken. Die Tiere, die dort sind, die Schiffe, die vorbeifahren, die Segler. Es ist unheimlich beruhigend. Es ist eine Wohltat für die Augen, wenn man in die Ferne guckt. Es duftet gut und es ist wie nach Hause kommen.
Angelique Mund ist Psychotherapeutin. Sie hört und sieht viel Schweres in ihrer Praxis, wie auch im psychosozialen Kriseninterventionsdienst, für den sie 12 Jahre lang gearbeitet hat. Und sie schreibt Krimis, Thriller. Und Frau Mund, ist es reine Küchenpsychologie, wenn ich vermute, dass die gestandene Therapeutin da ein Stück weit Psychohygiene betreibt? Da können Sie ja selbst alles bestimmen, den Plot, wie es ausgeht.
Ja, ich gebe Ihnen da recht. Mir macht es wahnsinnig viel Spaß. Kleine Dinge, die ich am Rande einer psychotherapeutischen Sitzung oder einer Arbeit in der Krisenintervention erlebt habe, fiktiv weiterzuspinnen, also meiner Fantasie freien Lauf zu lassen, mich zu beschäftigen mit den Gefühlen, das, was im Außen passiert und etwas im Inneren zur Implosion bringt. Und ja, das macht mir manchmal diebische Freude, wenn ich meine Protagonisten quälen muss. Oder
diebische Freude? Kann das sein, wenn ein Patient sie vielleicht auch mal ärgert? Oder vielleicht denkt auch eine Psychotherapeutin manchmal, nur ist gut, du könntest doch dies und jenes tun. Und dann lenken sie das in so eine Krimi-Story und die geht ganz anders aus und sie haben es in der Hand. Stelle ich mir herrlich vor.
Ja, genau. Genau, das macht mir wirklich Spaß und es hat ja auch etwas, wenn wir über die Geschicke und das Ausgehen der Figuren wirklich bestimmen können. Ich probiere da auch manchmal was aus. Und
geben Sie doch mal ein Beispiel.
Ja, also das letzte Buch zum Beispiel, Trauma, da geht es um einen Kitteinsatz. Die Mordkommission rief mich zur Überbringung einer Todesnachricht einer Frau, wo noch nicht ganz klar ist, in welchem Zusammenhang die zur Tat stand. Es kam dann gar nicht zu diesem Einsatz, aber meine Fantasie war beflügelt und ich fragte mich, wie ist es, wenn man selber etwas so Katastrophales hört oder erlebt, wir wissen es nicht, dass wir gar nicht selber wissen, sind wir Täterin, sind wir nur Trauernde und haben nichts damit zu tun, sind wir Zeugin und wie agieren wir dann, wie halten wir diesen Zustand aus und wie kommen wir zur Wahrheit? Wollen wir die Wahrheit überhaupt wissen? Und ich habe also ausprobiert in diesem Roman, wann will sie etwas wissen? Man will ja nicht wissen, dass man selber eine Täterin ist und vielleicht jemanden getötet hat. Aber kann ich mich der Wahrheit verschließen? Wie lange? Und ich habe sie agieren lassen, bis ich fand, jetzt haben wir einen Weg gefunden, wie diese Frau diese Horrorsituation durchstehen kann.
Verschlungene Wege. Ich habe ganz zu Anfang eine ihrer Hauptfiguren erwähnt, die Psychotherapeutin Tessa Ravens heißt sie. Richtig. Das ist die, die die Fälle letztlich knackt. Was hat denn Tessa Ravens mit Ihnen gemeinsam und wo darf sie ganz eigene Wege gehen?
Also mit mir gemeinsam oder von mir bekommen hat sie natürlich die Fachkompetenz. Das fand ich schon sehr wichtig, weil das ist das, was mich interessiert. Was bewegt die Menschen im Inneren? Und gleichzeitig durfte sie dann alles tun, was ich selber ja nicht mache. Sie hat sich also eingemischt, sie hat Grenzen überschritten, sie hat probiert.
Sie ist frech.
Sie ist frech, genau. Mhm. Ich bin artig. Meistens jedenfalls.
Das sagen Sie, das können wir hier nicht überprüfen.
Das stimmt. Nein, sie hat wirklich, das ist ja auch das Schöne als Autorin, kann ich ja dann Protagonisten Dinge mitgeben, die ich zum Beispiel vielleicht gerne hätte, aber nicht habe und kann da diese Fantasien ausleben. Und so hat Tessa auch eine Menge guter Eigenschaften, die ich vermutlich nicht habe.
Bei allen Krimi-Autoren frage ich mich immer, ob sie vorher ganz genau wissen, wie es ausgeht. Denn man muss den Plot ja auf die Aufklärung hin entgegenlesen können. Und zugleich, wenn man da so steht und fängt ein Buch an, weiß man immer, wohin die Wege gehen, wohin die Täter, die Opfer, die Leute laufen?
Ja, also ich weiß das immer, ich plotte das. Ich muss es ja auch so verkaufen. Man verkauft ja bei den Verlagen nicht nur eine Idee, sondern eine fertige Geschichte. Aber es kann durchaus passieren, dass mir dann auf dem Weg des Schreibens Ideen kommen und sich das Ganze etwas noch verschlungener darstellt und die Idee, die mir dann kommt, vielleicht noch besser ist und man einen letzten Twist einbaut und plötzlich der Täter doch noch jemand anders sein kann. Das ist mir auch schon passiert.
Und wie arbeiten Sie eigentlich? So Schreibkrisen überwinden oder so? Wie geht das?
Ich habe keine Schreibkrisen, weil ich ja so wenig Zeit zum Schreiben habe. Ich bin ja immer so glücklich, wenn ich dann zum Schreiben komme, dass ich sofort loslege. Was nicht heißt, dass das immer alles gut ist, was ich da tue. Also da kann auch gern mal was für den Mülleimer dabei sein. Aber wenn ich schreiben darf, dann fließt auch sofort etwas in den Computer rein und dann muss man später sehen, wie brauchbar das ist, aber
Geht sofort. Knopf drücken und es geht los.
Ja, wie gesagt, es ist nicht immer gut, was da losgeht, aber das macht ja nichts. Man kann ja auch erstmal sich aufwärmen und dann kann man es wieder abspeichern und sagen, das war nichts, jetzt streng dich mal an, werd mal ernsthaft, welche Szene willst du gerade schreiben und dann konzentrier dich mal.
Wenn Sie für Ihre literarischen Krimis für ihr literarisches Schreiben auch ein bisschen, ich sag mal, Patienten schröpfen, aus dem Leben schöpfen. Natürlich verfremdet, selbstverständlich, aber wenn sich da jemand möglicherweise wiederfindet, wie ist das denn?
Ja, also wiederfinden kann sich niemand, weil ich eben keinen konkreten Patienten illustriere. Aber natürlich haben meine Bücher auch psychotherapeutische Inhalte, beziehungsweise ich rede über Patienten und deren Symptome. Und da gibt es natürlich Überschneidungen und Ähnlichkeiten.
Und wenn die das merken, das war doch ich?
Naja, es kommt zum Beispiel in einem Buch ein Zwangspatient vor, den ich nicht kenne, aber die Zwangsstörung, die kenne ich natürlich sehr gut. Meine Patienten, die das überhaupt aufgefallen ist, die meisten wissen das gar nicht, dass ich Romane schreibe, die waren dann eher so ein bisschen irritiert darüber, dass sie sich nicht wiedererkannt haben. Nach dem Motto, nun schreiben Sie doch mal über mich, da kam ja gar nichts über mich drin vor.
Oh, das ist ja schon wieder Narzissmus.
Na, ich fand das einfach sehr menschliche Neugier und ganz, ganz reizend eigentlich.
Angelique Mund ist unser Gast heute Morgen und ja, in ihrem Leben Krise, Mord, Totschlag sind immer dabei als Psychotherapeutin wie als Krimischreiberin und ihr Mann, Frau Mund, ist bei der Polizei, Hauptkommissar. Man kann sagen, immerwährendes Gesprächsthema oder wie halten Sie das aus?
Ja, mein Mann ist Wasserschutzpolizist. Und
Wasserleichen.
Wasserleichen, in der Tat. Wir lieben ja beide das Meer sehr. Er ist von Haus aus Seemann gewesen früher. Und wir haben ein gegenseitiges Verständnis für unsere Berufe. Ich finde das sehr wichtig. Damit verbringen wir ja doch den ganzen Tag. Und wir reden natürlich auch viel über unsere Berufe, über unsere Einsätze, über das, was wir erleben. Und ja, ich habe ja viele Jahre in der Leitung des Kriseninterventionsteams gearbeitet und schon gleich morgens auch immer die ganzen Einsatzberichte schnell überflogen und geguckt, was in der Nacht passiert ist und ist ihm dann gleich immer alles erzählt. Und ich glaube, das war ihm dann auch irgendwann mal zu viel. Und er hat dann beim Frühstück gesagt, es reicht jetzt, er möchte keine Leichen mehr zum Frühstück haben.
Wir stimmen ihm von hier aus zu. Mir ist noch was anderes eingefallen, Frau Mund. Heute ist Freitag und Sie sagten, eigentlich versuchen Sie schon donnerstagabends an die Ostsee zu kommen, weil Sie das so brauchen. Haben wir Sie aufgehalten? Wären Sie ohne das Interview schon auf dem Weg?
Nein, tatsächlich nicht. Ich konnte Ihnen diesen Termin heute anbieten, weil wir dieses Wochenende einem weiteren Hobby zusammen nachgehen, mein Mann und ich. Wir trommeln nämlich seit 8 Jahren in einer Samba-Band und wir haben Probenwochenende. Das heißt, wir sind von heute Nachmittag bis Sonntagabend zusammen mit dieser Band und proben.
Oh toll, dann wünsche ich Ihnen einen fitten Rhythmus.
Danke.
Und gute Trommelfälle, auf, damit das alles gut klingt. Viel Spaß dabei. Angelique
ganz,
Mund,
ganz lieben Dank.
Heute unser Gast im Gespräch von Deutschlandfunk Kultur und alles Gute für Sie und Ihre Arbeit.
Dankeschön.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.